Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
Wir können die Welt nur verbessern, wenn wir alle auf der Welt zusammenhandeln. Das stimmt und sollte uns aber gleichzeitig nicht entmutigen, auch selber anzupacken. Was kann jeder Einzelne denn tun? Man kann eine Menge tun, wenn man da anfängt, wo man ist, wenn man das anpackt, was nahe liegt. Der eigene Lebensstil, der eigene Energieverbrauch, die eigene Firma. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Eine Äußerung von Werner Sobeck, unserem Gast in der letzten Sendung, ist mir doch stark in Erinnerung geblieben. Es sei eine große Tragödie für die Menschheit, meinte er, dass man CO2 nicht riechen oder sehen kann. Klar, dann würden wir nämlich wahrscheinlich alle schon längst nicht mehr Benzinautos fahren, Betonhochhäuser bauen oder fossile Brennstoffe verfeuern. Vor diesem Hintergrund ging es im Gespräch nicht nur um den dramatischen Klimawandel und die Folgen der Erderwärmung, sondern eben auch darum, dass wir wirklich handeln müssen, dass es keine Zeit mehr gibt, um zu zögern. Unser heutiger Gast, Michael Volkmar, ist so einer, der nicht lange zaudert und zögert, sondern macht. Er ist der Chef einer der renommiertesten Digitalagenturen des Landes und er ist ein echter Nachhaltigkeitsaktivist. Michael Volkmar absolvierte in Hamburg eine Fotografenausbildung und studierte Kommunikationsdesign. Er kennt das Designhandwerk von der Pike auf. Nach seinem Abschluss gründete er 1994 die Kreativagentur Scholz und Volkmar mit heute mehr als 140 MitarbeiterInnen. In den Kreativrankings belegt seine Agentur mit über 650 nationalen und internationalen Auszeichnungen seit Jahren die vorderen Plätze. Scholz und Volkmar hat aber auch eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Zusammen mit Harald Welzer, den wir im DDcast 87 gehört hatten, hat Michael die Initiative Bilder der Zukunft gegründet, die sich für alternative, reduktive und soziale Zukunftsszenarien einsetzt. Im Jahr 2006 rief Michael die Wiesbadener C-Konferenz ins Leben, die mittlerweile in Deutschland zu den größten Designkonferenzen zählt und sich mit gesellschaftspolitischen Themen befasst. Mit Michael redet nun mein Kollege Georg-Christoph Bernsch darüber, wie all das zusammengeht und warum wir etwas bewegen können, indem wir einfach da anfangen, wo wir stehen.
Ja, heute sind wir mit Wiesbaden verbunden. Ich freue mich wirklich sehr, Michael Volkmar bei uns in unserem Remote-Studio zu haben. Hallo, wie geht's dir?
Hi, grüß dich. Boah, wunderbar, könnte nicht besser sein. Sonne scheint, Frühling wird's, die Apfelbäume blühen. Wie soll es einem da schlecht gehen?
Ja, zu den Bäumen bei euch außerhalb der Agentur kommen wir nachher nochmal. Ihr seid ja Lead-Agentur der Bewerbung von Frankfurt Rhein-Main um den Titel World Design Capital 2026. Eine wirklich bedeutende Angelegenheit für die ganze Region. Worum geht es denn dabei eigentlich und was wird da kommunikativ auf uns zukommen oder was kannst du uns da schon erzählen?
Ja, eigentlich bewirbt sich da alle zwei Jahre lang eine Stadt für so einen ominösen Titel wie World Design Capital. Und da hoffen wir natürlich, dass Frankfurt und Rhein-Main-Metropolregion den im Jahr 26 kriegen wird. Das kann man jetzt immer so und so sehen. Mir war der eigentlich bis dato noch nicht so richtig wichtig. Als ich aber gehört habe, dass Design for Democracy unser Motto ist, bin ich echt heiß gelaufen. Also ich habe das schon ein bisschen früher mitbekommen. Und als dann Matthias Wagner-Kahr zum Beispiel angerufen hatte und Roland Lambrette, ob wir da Lust haben mitzumachen. Ich weiß gar nicht, weswegen genau, wegen der Sie-Konferenz oder wegen, weil wir als Designstudio hier vielleicht nicht die kleinsten sind oder weil wir uns mit nachhaltigen Themen beschäftigen. Jedenfalls dachte ich mir, das passt hundertprozentig, weil wenn es ein schützenswertes Gut gibt, dann ist es unsere Demokratie, merkt man gerade in diesen Tagen. Und deswegen habe ich da mal sofort Ja gesagt. Aber um was es da geht, wolltest du wissen, oder? Oder ist es?
Ja, was ihr da macht. Also ihr seid ja eine Kommunikationsagentur und ihr seid ja nicht dafür bekannt, langweilige Kommunikation zu machen. Ja, was passiert denn da?
Also jetzt erstmal ging es um die Webseite, dann um ein sogenanntes Content Piece, ein kleines Filmchen, den man rumschicken kann, weiterschicken kann. Im Wesentlichen ist ja die Bewerbung, wird Anfang 23 losgeschickt sozusagen und bis dahin muss man das Thema Design for Democracy in der publik machen und da war also meine spontane Reaktion super gern, aber wir sollten nicht bei der Überschrift stehen bleiben, so toll es klingt, sondern man muss es mit Leben füllen. Also man muss es eigentlich inhaltlich füllen. Und die Aufgabe, die ich jetzt letzten, sagen wir mal, 6 Wochen circa hatte, war zu überlegen, was sind denn eigentlich unsere großen Themen, die wir hier in unserer Demokratie gerade am Verhandeln sind. Und das ist ja, egal wo man hinschaut, sind das eben nicht nur nachhaltige Themen, sondern sind übergreifende Themen. Und nur mal ein paar zu sagen, also wenn du in den Sektor Bauen reinschaust, also warum darf man Häuser eigentlich zerstören, wo man noch genau weiß, dass der bauliche Sektor oder der bauliche Bestand das größte Rohstofflager ist, Urban Mining als Stichwort. Warum gibt es kein Recht auf Wohnen? Warum kann man mit Wohnraum spekulieren? Warum dürfen Autos fast überall stehen, Kinder nicht überall spielen? Warum muss ein Krankenhaus Gewinn erwirtschaften? Warum nicht die Feuerwehr, nicht die Polizei? Warum kann man überhaupt mit Gesundheit in dem Sektor, also warum ist es investorengetrieben, kann man sagen? Und wenn wir zu den Investoren sind, warum haben die Banken den Gewinn, aber nicht das Risiko? Also das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich glaube, da findet man eine ganze Menge weiterer Fragen. Und wir sind ja nicht diejenigen, die das Ganze jetzt erfunden haben, sondern die Fragen sind ja quasi im Raum. Wir sind auch von NGOs und so weiter, werden die gefordert. Gerade um das erste nochmal zu zitieren, also warum darf man Häuser eigentlich zerstören? Das ist eine Forderung von Architects for Future. Das heißt, wir haben eigentlich nur hingeschaut, wo sind eigentlich große Initiativen am Laufen, und die nehmen wir jetzt und verarbeiten die in weitere kleine kommunikative Bausteine. Und dann muss man gucken. Und dann geht ja der Spaß erst los. Also dann geht's los, dass mit dem sogenannten Demokratiebus, das ist also in Planung, wird dann so ab Herbst in verschiedenen Ortschaften, hier, ich glaube, ganz schön viele hier im Rhein-Main-Gebiet, getourt und am Marktplatz, wenn man so will, Dinge diskutiert. Und das ist dann quasi die Ausgangsthesen, die ich gerade vorgetragen habe. Und daraufhin entwickeln sich dann sicherlich neue Thesen und Forderungen. Und aber am Schluss geht es um Teilhabe an der Demokratie, das Mitbestimmen an dem Zivilisationsmodell, wenn man so will, in dem wir leben.
Das geht ja weit über das hinaus, was eine Agentur normalerweise machen würde, so wie auch die von dir vorhin schon erwähnte C-Conference auch weit über das hinausgeht, was eine Agentur normalerweise machen würde. Man kann ja sagen, dass die C-Conference zu den wichtigsten Konferenzen im Design- und Kommunikationsbereich vielleicht überhaupt gehört. Und wieso macht ihr das als Agentur, eine solche, noch dazu eben auch sehr kritische Konferenz, die auch Themen behandelt, die du gerade angesprochen hast? Was bringt euch das, dieser riesige Aufwand?
Also finanziell bringt es gar nichts. Im Gegenteil, finanziell, wenn du das fragst, ist jedes Jahr ein Loch quasi, ein weiteres Loch gerissen. Aber nee, wir haben das gemacht. Wir haben es angefangen vor 17 Jahren. Das war jetzt die 15. Ausgabe, gerade eben jetzt im April, vor 17 Jahren deswegen, weil es halt zweimal wegen Corona ausgefallen ist. Wir haben es angefangen, weil wir es als Nachbildungsveranstaltung für uns selber eigentlich nutzen wollten. Wir wollten uns eigentlich die Chefs im Design im Speziellen der Visualisierung von Informationen zu uns holen. Und das fanden wir damals ein abgefahrenes Thema. Und das war der Anfang. Und als wir dann immer mehr quasi uns daran getastet hatten, haben wir festgestellt, dass die Inhalte eigentlich viel spannender sind als die Form. Und dann ist das Ganze graduell zu einem gesellschaftspolitischen Veranstaltung geworden. Und spätestens als der Dr. Reuswig, damals einer der Chefs vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, bei uns auf der Konferenz, also einen Klimavortrag gehalten hat. Man muss sich das vorstellen, das war, glaube ich, 2008, wenn ich mich recht erinnere, zu einem Zeitpunkt, als weltweit, zumindest von den Amerikanern, noch nicht offiziell anerkannt wurde, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Also das war übrigens schon vor Donald Trump. Da war mir klar, dass wir als Kommunikationsleute eine Rolle spielen. Also dieser Vortrag von dem Dr. Reuswig war im Prinzip ein ganz interessanter, auch von der Gestaltung her ein spannender. Der hat einfach zum Beispiel eine Landkarte gezeigt, wo Oslo nicht an dem Punkt ist, wo man es finden würde, sondern quasi auf der Höhe von Berlin, sag ich mal. Und Rom nicht da, wo man Rom auf dem Stiefel verorten würde, sondern Rom war irgendwo, keine Ahnung was, Nordafrika. Und der hat am Schluss gesagt, von diesem wirklich sehr bildhaften Vortrag: Wir, die Wissenschaft, wissen eigentlich alles, und das übrigens schon seit mehreren Jahrzehnten. Wir wissen, wo es langgehen wird, wo wir hinsteuern, wie dramatisch das Ganze werden kann. Was wir nicht können, ist, es zu kommunizieren. Und das war für mich, ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für viele die da im Publikum saßen, wirklich so ein Weckruf zu sagen, dass dem Thema muss man sich annehmen. Also das war für mich dann, wenn man so will, der zweite Kick, überhaupt mit der Sie-Konferenz weiterzumachen. Das war dann für mich im Wesentlichen noch eine ganz andere, hat das eine ganz andere Tür aufgestoßen, aber davon reden wir vielleicht nachher nochmal. Hm.
Du hast ja jetzt einen Punkt angesprochen, der eben für das Social Design eine sehr große Rolle spielt, nämlich die Fähigkeit von Design zu visualisieren, zu aktivieren, zu motivieren, im Grunde auch überhaupt bestimmte abstrakte Gegenstände oder Verhältnisse darstellbar zu machen. Wir hatten jetzt kürzlich Mariana Amatullo zu Gast im DDcast, die eben als eine wirklich bedeutende, eine der bedeutendsten Figuren im Social Design dieses Thema ganz nach vorne gebracht hat. Also was können wir als Designer, was kann die Design Community tun, um eben auch Bewusstsein zu schaffen für diese großen Themen? Du hast ja mit deiner eigenen Agentur dich auch auf den Weg in eine größere Nachhaltigkeit gemacht. Was ist denn eine nicht nur diverse, sondern im umfassenden Sinn nachhaltige Agentur in deinen Augen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn du mich jetzt vor 12 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, wir schauen, wo unsere CO2-Verbräuche sind als Agentur, als Unternehmung und messen alles durch, also welche Geräte wir haben, welche Reisen wir gemacht haben, im Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug vielleicht und so weiter und kommen auf eine Tonnage in CO2 und können das kompensieren. Das war unser damaliger Ansatz. Ich wollte einen Klimareport machen, haben wir auch gemacht, seitdem übrigens jedes Jahr und stellen auch dann die Sachen wieder neutral. Also wir kaufen Zertifikate bei einer befreundeten Firma, die dann in Afrika wirklich im großen Stil Anpflanzungen macht und ganze Dörfer bewirtschaftet. Das ist ein super spannendes Projekt. Also wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich gesagt, als Agentur, das ist der Baustein, den du machen kannst, misst durch, was dein Verbrauch ist, versuch dir im nächsten Jahr deutlich geringer zu halten und den Rest, den du nicht einschränken kannst, den kompensierst du über einen Ausgleich. Aber das ist wirklich nur der ganz zarte Anfang. Ich glaube, das Spannende ist dann zu überlegen, mit welchen Menschen, mit welchen Mitarbeiterinnen in der Agentur machen wir welche Projekte, für welche Kunden, was bewirken wir da eigentlich? Und diese Frage ist echt keine einfache, weil wir, glaube ich, nicht die einzige Agentur sind, die auch mit Sicherheit Kunden hat, die kritisch zu beäugen sind oder kritisch zu beäugen waren. Ich glaube, diese Gratwanderung hinzukriegen, zu sagen, ich habe eine klare Haltung, ich habe eine gerade Linie, kann aber nicht von 0 auf 100 alles sofort erreichen. Aber ich mache mich ganz klar auf den Weg und mache da auch keinen Hehl draus und diskutiere auch die Dinge mit unseren Kunden oder mit den Kunden durch. Und sich auf diesen Prozess einzulassen, das ist für mich das Spannendste überhaupt. Also das wäre so eine der Antworten,
die man darauf geben kann. Das ist eine von den vielen Antworten, die du auch dazu schon gegeben hast. Und ich bin jedes Mal fasziniert, also wie du diesen Kern fasst. Also ich kenne ja auch keinen anderen Agenturchef oder Agenturchefin, die sich so stark um diese Kernfrage eben auch, also um die Klärung dieser Kernfrage bemüht, wie diese umfassende Nachhaltigkeit geschaffen werden kann. Also ich will jetzt niemandem sozusagen Unrecht tun, aber mir ist zumindest noch niemand aufgefallen, der das in der Konsequenz eben auch mit so einem gesellschaftspolitischen Anspruch macht, also wozu auch die C-Conference gehört.
Das weiß ich nicht. Gell? Ich unterstelle mal, dass es viele Leute ähnlich wollen und tun, die wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Also ich glaube, das gibt es viel mehr, als man denkt. Man muss es ja hoffentlich geben. Das ist ja jetzt schon auch ein Thema, was, glaube ich, keinem mehr kalt lässt.
Das ist mit Sicherheit so. Also ich würde auch nicht sagen wollen, dass sich da nicht irgendwie sehr, sehr viele Agenturen auf diesem Weg befinden. Wir haben ja auch viele Gespräche hier im DDcast schon geführt mit jüngeren Agenturchefinnen und Chefs. Und da ist unglaublich viel in Bewegung. Das ist glücklicherweise. Ne? Ich wurde in Paris mal gefragt, ob ich diese Berliner Agentur José Volkmer kenne. Und, also Stichwort Wiesbaden. Also du hast mir mal gesagt, dass du ursprünglich wegen eines Raums voller Hasselblatt-Kameras in Wiesbaden gelandet bist. Was hat's denn damit auf sich?
Das stimmt. Naja, ich wollte eigentlich gar nicht Design studieren. Ich wollte eigentlich in den Film. Also ich habe zuerst eine Fotografenausbildung gemacht, auch halb in Augsburg, halb in Hamburg. Und war mir dann sicher, ich möchte eigentlich weiter in den bewegt Bildbereich rüber. Und da hat es aber nicht so geklappt. Also da gab es ein paar Schulen, die waren auf der Wunschliste ganz oben. Und dann dachte ich, na gut, soll nicht sein. Dann schaue ich mal halt im Designbereich mal weiter. Und dann hatte ich in Darmstadt diese Aufnahmeprüfung gemacht und bestanden. Und dann konnte man, wenn man also dann in Hessen das einmal geschafft hat, glaube ich, dann kann man also an verschiedenen Hochschulen also anfangen zu studieren. Und ich habe mir einfach dann damals die Facilities angeschaut. Und ganz abgesehen davon, dass es in Darmstadt damals eigentlich faktisch nichts zum Wohnen gab. Man hätte erst in den ersten Wochen hätte man im Zelt schlafen müssen, so ungefähr. Das war also kein Witz. Oder bei irgendeiner schlagenden Verbindung, habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Habe ich mir dann Wiesbaden angeschaut. Und auch dann nicht nur, dass man dann durch, dass die gerade einen ehemaligen Puff übrigens umgebaut hatten in ein Studentenwohnheim, wo ich dann auch am Schluss gelandet bin, also im neuen Studentenwohnheim wohlgemerkt. Nee, ich habe mir auch dann die Räumlichkeiten angeschaut und die Studios und die hatten eine ganz exquisite Sammlung im Fotostudio von Hasselblad-Kameras tatsächlich. Und als Fotograf, der nur mit Mamiya 6x7 gearbeitet hat, da war ich schon sehr spitz drauf, mit einer 6x6 Kamera zu arbeiten. Das war für mich eigentlich der Grund, Wiesbaden anzuschauen. Und muss man auch dazu sagen, dass als jemand, der aus Augsburg kommt, die Fassade in Wiesbaden einen erstmal umhaut. Also das Stadtbild, kann man schon sagen.
Du bist ja auch ein wirklicher Ästhet, muss man auch dazu sagen. Also wir haben jetzt über sehr viele Nachhaltigkeitsthemen gesprochen, aber du bist eben ein Gestalter, hast einen unglaublich guten Blick. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu der, ich würde mal sagen, magischen Location, nämlich im ehemaligen Krankenhaus, noch so eine eigenartige Koinzidenz da in Wiesbaden aus dem 19. Jahrhundert, in dem ihr sitzt. Also wie arbeitet es sich denn in einem alten Krankenhaus? Also alten Puff hast du schon gehabt und irgendwie diese ganze Hasselblatt-Sammlung, also die da irgendwie diese kuriosen Bilder, die da stehen, aber dieses Krankenhaus, was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist echt ganz witzig. Als damals, wir hatten die Agentur schon gegründet, 94, so 2-3 Jahre später, haben Annette, also Scholz und ich, damals durch Zufall waren wir eingeladen, bei einem ganz, ganz kleinen, also bei einer Single, bei einer Person, also ich wollte gerade sagen, so ein Illustratoren war es, glaube ich, bin mir immer ganz sicher, das war ein kleines Studio, ein One-Man-Show, One-Woman-Show. Und die hatte ihr Büro in einem leerstehenden Krankenhaus. Und der Witz war, das waren 4 Gebäude und die waren alle leer. Also die standen leer. Da waren vor, also das war 1996 vielleicht, 12 Jahre ganz grob davor, ist es stillgelegt worden. Heute gibt es hier HSK, die städtischen Kliniken am Freudenberg oben. Aber damals sind die stillgelegt worden und es waren insgesamt 15 Gebäude, von denen sind bis auf 4 Stück alle abgerissen worden. Das sind wunderschöne Backsteingebäude. Und was der noch größere Witz ist, dass das von Martin Gropius und Schmieden gebaut worden ist. Also es war ein Architekturwettbewerb, den die Stadt Wiesbaden 1880 ganz grob gemacht hat. Und das waren die ersten 4 Gebäude von einem Pavillon-Stil angelegten Krankenhausensemble, die dann in den 70er Jahren komplett abgerissen worden sind und bis auf die ersten 4 Gebäude. So, die haben wir gesehen. Und wir sind hier ausgeflippt. Also wir haben gedacht, das kann gar nicht sein. Es gibt nichts Geileres, als hier eine Agentur nochmal weiterzuführen. Und dann haben wir gefragt bei der Stadt Wiesbaden, haben angeklopft und dann haben wir anmieten können zu günstigen Konditionen und haben alles selber halt umgebaut. Man hat ja die Betten noch fast. Die Betten standen nicht mehr drin, aber sonst alles. Die Waschbecken, die Schatten an den Wänden von den Betten und so weiter. Das war wirklich, ich glaube, man konnte sich damals einfach nicht vorstellen, dass man im ehemaligen Krankenhaus arbeiten kann. Und über die Jahre ist es hier ein recht nettes eine Gemeinschaft geworden von verschiedenen kreativen Firmen, von Kindergärten, von einem Boxclub, also verschiedene, sagen wir mal, Richtungen hier gerade noch vertreten. Und das hat es damit auf sich. Und natürlich rückwirkend betrachtet ist so dieser Gedanke des Helfens und des Kranken, also passt eigentlich ganz gut. Also auch der Ur-Ur-Ur-Ur-Neffe von Martin Gropius, ein Professor Arnold Körte, der in Berlin Professor für Architektur ist und ein dickes Werk geschrieben hat über Martin Gropius. Der ist oft bei uns und freut sich ganz außerordentlich, dass wir quasi sehr viel dafür tun, dass die Substanz erhalten bleibt zum einen und zum anderen, aber dass das Krankenhaus komplett neu und anders genutzt werden wird gerade jetzt.
Du hast ja jetzt im Zusammenhang der Beschreibung dieses Krankenhauses, des ehemaligen Krankenhauses auch Community-Aktivitäten angesprochen. Das ist ja noch ein weiteres Spezifikum von euch, dass ihr eben in Wiesbaden Community-Aktivitäten entfaltet, die eben auch sehr stark in den sozialen Sektor reingehen. Man muss auch dazu sagen, für diejenigen, die Wiesbaden nicht kennen, das ist eine Stadt, die sehr stark getrennt ist zwischen einem wirklich eher armen Teil und einem außerordentlich wohlhabenden Teil und eben auch dem Regierungsteil, also ist ja hessische Landeshauptstadt. Und mit dieser Armut und dieser sozialen Bedürftigkeit, aber auch diesen Migrantenmilieus, habt ihr euch ja ganz direkt beschäftigt und habt eben auch in diesen Milieus gearbeitet. Das hat eine Menge mit dem zu tun, was auch Rahmenwerk, mit denen wir in Kassel ja arbeiten, auch im Bereich dieses sozialen Labors machen. Was habt ihr dann da gemacht? Also welche Situationen seid ihr da begegnet und wie reagiert ihr darauf wiederum als Agentur?
Also als Community-Veranstaltungen haben wir verschiedene Sachen. Also man könnte jetzt von diesen kleineren Sachen sprechen, die wir hier bei uns auf dem Hof machen, auf dem Campus, ab und zu einen netten Flohmarkt oder ein Fahrradfest oder Sommerfest und in dieser Kategorie. Aber ich glaube, was du jetzt anspielst, ist tatsächlich so ein bisschen die, ja, sagen wir mal, sozialen Aspekte der Stadt tatsächlich, also wenn man Wiesbaden kennt, da gibt's die Schwalbacher Straße, das ist eine 6- bis teilweise 8-spurige Schneise, die also durch Wiesbaden durchgeht und die Shopping City auf der einen Seite mit der Multikulti, will ich es mal nennen, Stadt in Wiesbaden Mitte trennt und diese Straße ist abartig hässlich, also wirklich. Da war also in den 70ern war da noch so eine Betonbrücke reingebastelt, die haben sie jetzt rausgemacht, irgendwann vor 15, 18 Jahren. Aber die Straße ist immer noch hässlich und wir haben damals zum Beispiel als einer unserer ersten Versuche eine Intervention gemacht. Wir haben also nach zweimaligem Anlauf es geschafft, auf dieser Straße an einem Sonntag 2 Spuren zu sperren, 30 Parkplätze quasi freizuschaufeln und haben Rollrasen hingelegt und es mit Paletten gefasst und haben dann also sogar mit dem Landesmuseum Wiesbaden also ein kleines Kunstfestival gemacht. Wir haben das Small Art Festival genannt, übrigens nur deswegen, weil ich sonst nicht durchbekommen hätte bei der Stadt. Ich bin da einmal auch bei der Polizei gelandet beim ersten Mal. Es dauert es zu lang zu erzählen, aber wir mussten es dann also auf die Kunstschiene legen und haben dann also noch mit der Hochschule auch so kleine Happenings gemacht. Da ist auch so ein Porno-Kino noch irgendwie, wo wir dann auch so eine andere Deko vorneweg gemacht haben und so ein Handyladen und so. Also sogar so Schrabbelläden eigentlich. Die haben aber alle mitgemacht. Das war super cool. Und haben da einen Sonntag lang gezeigt, und das ging's mir eigentlich, wie so ein garstiger Ort anders wahrgenommen werden kann, wenn man ihn anders bespielt. Und das hat wirklich funktioniert, kann man gar nicht anders sagen. Also damals hat die Politik hat, würde man sagen, Angst gehabt. Die kamen alle nicht, wir haben sie alle eingeladen. Auch die Presse hat das totgeschwiegen. Aber 2 Jahre später haben sie alle gemeint, oh, Herr Volkmann, das müssen wir wieder machen. Das war ja so toll und wie kriegen wir das hin und so. Und seitdem machen wir das eigentlich öfter. Also es gibt auch einen kleineren Rahmen im Rheingauviertel, gibt es kleine Straßensperrungen, die ich dann auch im privaten Bereich mache. Die machen einfach Spaß, mal zu zeigen, wie Orte anders ausschauen, wenn sie vom Auto befreit sind. So könnte man die schnelle Überschrift nennen.
Wir haben ja mit Harald Welzer jetzt eben auch im Rahmen des DDC-Konvent Demokratisches Design zusammengearbeitet. Er ist auch auf der SIEG-Konferenz aufgetreten. Er ist einer der großen Protagonisten der Postwachstumsgesellschaft. Nun ist ja für ein kommerzielles Unternehmen, das ihr ja letztlich auch seid, das Thema Wachstum oder eben auch kommerzieller Erfolg normalerweise in einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation, also ein Axiom, dass man wachsen muss. Wie geht man denn als Agenturchef, als Inhaber mit diesem Begriff der Postwachstumsgesellschaft praktisch auch geschäftlich um?
Also weil du Harald Welzer ansprichst, mit ihm sind wir wirklich über die Jahre sehr freundschaftlich verbunden. Wir hatten also, er war früher mal, seine Stiftung Futur 2 war schlicht und ergreifend Kunde von uns. Dann haben wir aber auch mit ihm in der Form zusammengearbeitet, dass er ein paar Mal bei uns war und uns beraten hat. Das ist also alles schon über 10 Jahre her. Aber für mich war damals so eine der Erkenntnisse, das ist eigentlich ganz leicht zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du den Earth Overshoot Day kennst. Das ist ein gedachter Tag im Jahr, an dem die Ressourcen eines ganzen Jahres aufgebraucht sind. Und idealerweise wäre dieser Tag am 31.12., also wenn am 31.12. eines Jahres so viel rausgenommen wird aus dem System Erde, wie im selben Zeitfenster nachwachsen kann, dann wäre alles gut. Faktisch ist es aber nicht so. Faktisch wächst dieser Tag oder schrumpft der Tag nach hinten. Also der ist irgendwann im Juli global gesehen. Und für manche Staaten wie Kanada oder USA oder Australien ist der sogar schon irgendwie im April oder sowas. Aber das ist so eine ganz einfache Erkenntnis, die man aber erstmal haben muss, dass das endliche Wachstum, das unendliche Wachstum auf einem endlichen Planeten nicht funktioniert. Das ist total simpel. Und wenn du das verstanden hast und versuchst, auf alles runterzubrechen, zum Beispiel auf den eigenen, was weiß ich, Konsum, aufs Reisen, auf den Verbrauch, Kaufen und so weiter, aber auch runterbrichst auf das, was du mit der Firma machst, dann musst du dir eigentlich eingestehen, dass jedes Jahr mehr Umsatz und mehr sonst was halt, Gott, nur eine Seite der Medaille sind. Und ich dachte mir damals, das war, sagen wir mal, dieser äußere Rahmen. Wir hatten aber auch damals durch diesen schnellen Wachstum, das muss man auch fairerweise dazu sagen, einfach Prozessschwierigkeiten bis zum Anschlag. Und dann dachte ich mir, wer zwingt mich denn dazu, überhaupt zu wachsen? Und haben damals für uns beschlossen, das war natürlich ein herber Schnitt für manche, zu sagen, gedeihen statt wachsen, war damals so ein bisschen das Motto von uns. Und haben gesagt, gut, wir sind Inhaber geführt und uns zwingt keiner zu wachsen und wir bleiben so, wie wir sind. Wir haben dafür viel weniger Schwierigkeiten. Und das war eigentlich so ein bisschen der ökonomische Aspekt dabei, wo wir dann auch von der Branche und von der, sagen wir mal, Fachpresse, wie soll ich sagen, das haben die alles damals nicht geglaubt. Das war immer so, ja, das sagt der ja nur, weil es ihm schlecht geht und so. Und in ein paar Jahren gibt's die nicht mehr. Aber das war schon so ein bisschen die Rankings, auf denen du dann, also auf die Umsatzrankings, da bist du dann irgendwie halt von den, keine Ahnung, so wie wir da waren, irgendwann unter den ersten 10, bist du dann auf Platz 30 plötzlich gelandet. Das war ja ein Prozess über mehrere Jahre hinweg, weil wir schon knapp 200 Leute groß waren. Und gesagt haben, nee, das brauchen wir für uns nicht mehr. Und haben eben damals gleichzeitig, und das ist vielleicht die Wendung, gleichzeitig gesagt, nee, was wir versuchen, das, was wir an Gewinn machen, maximal zu reinvestieren für eigene Projekte. Und heute würde man sagen, Produkte sogar. Das hat sich dann über die Jahre, das war eigentlich nie so geplant, aber über die Jahre hinweg haben sich manche Überlegungen ausgehend von Projekten und Versuchen und Experimenten hin zu langfristigen Produkten entwickelt, wo wir massiv Zeit und Geld und Energie vor allem reingesteckt haben. Und aber jetzt so langsam, dass sich auch auszahlt, kann man auch dazu sagen. Das sind schon Sachen, die entwickeln sich jetzt ganz, ganz, ganz schön eigentlich. Und ja, also ich bin da recht happy, aber das fing alles so über eine verschiedene, wie soll ich sagen, äußere Parameter fing das an. Und Harald Welzer war da einer davon, das kann man schon sagen, das stimmt.
Wir haben ja auch das Thema Digitalität natürlich. Also jetzt müssen wir auf dem Screen halten, weil ihr seid ja sehr stark eine Digitalagentur. Und wir haben es, als wir uns im Vorgespräch darüber verständigt haben, also was denn so die Themen sein sollten, hast du auch gesagt, dass der Glaube an die Digitalität, der in den Nullerjahren ja so, also was wie eine Religion gefeiert wurde, doch ziemlich abgekühlt sei. Wir haben ja auch mit diesem wirklich wunderbaren Buch von Sebastian Daub, sein Surkamp-Bändchen, was das Valley-Denken nennt, eine sehr ätzende Kritik an diesem naiven und zugleich neoliberal wirklich gefährlichen Glaubenssystem, muss man sagen, vorliegen. Wie sollte man sich denn heute zur Digitalität stellen? Das ist eine sehr breite Frage, gebe ich zu. Angesichts von Metaverse als eine neue Entwicklung oder eben auch Cyberwar, was wir jetzt zurzeit im Rahmen dieses furchtbaren russischen Angriffskriegs auf die Ukraine erleben. Also diese Frage ist wirklich, wie kann man, was für eine Haltung kann man da entwickeln?
Boah, große Frage. Also tatsächlich, weil du auch gerade von den Anfängen gesprochen hast, das war damals schon die große Idee und die Vision Demokratisierung des Wissens, oder? Das war damals so das war eigentlich in der Luft gelegen. Heute weiß man, dass es eine durchkommerzialisierte Welt ist, also auch die digitale Welt, und dass es ganz viele Schattenseiten gibt, also Surveillance so als ein Stichwort. Aber gleichzeitig kommt man ja nicht drum rum. Also was würde man sich da jetzt querstellen wollen? Will ich auch gar nicht. Aber man muss nicht um jeden Preis jede Welle und jede Mode in der Sekunde mitmachen. Das ist so unser Learning dabei. Oder jede App sofort laden. Also wir sind da auch sehr kritisch. Also auch unseren Kunden gegenüber, wenn die mit irgendwas eine Idee ankommen, dann sagen wir erstmal, braucht es das wirklich eigentlich noch eine weitere App? Also das ist für mich meistens die spannendere Frage eigentlich. Aber ich glaube, unterm Strich führt kein Weg dran vorbei, dass es die Digitalisierung einige Branchen komplett umkrempeln wird. Also komplett. Und manchmal könnte man auch sagen, ist auch gar nicht so schlimm. Also das ist ja auch viele, gibt es auch viele Vorteile, oder? Aber das wird natürlich auf der einen Seite auch sicherlich Arbeitsplätze kosten. Das ist die eine Kehrseite wahrscheinlich. Auf der anderen Seite entstehen ganz viele neue Dinge. Gott, also die Frage ist echt riesig. Ich kann von meiner Seite aus vielleicht nur noch eine Sache dranfügen. Was uns auffällt, ist, dass der Run nach Leuten, die das auch dann blicken, die dann mit der Technik, also in der Form kreativ umgehen können, dass sie digitale Produkte erstellen können. Also Leute, die Informatik studiert haben, die programmieren können, egal wie sie es gelernt haben, absolute Mangelware sind. Und mir geht's überhaupt nicht, in keiner Sekunde geht's mir in die Birne, warum nicht, was weiß ich, der ganze Wissenschaftsbetrieb, aber bis hin zu IHKs der Städte, von mir aus auch die Handwerkskammer oder so, warum die nicht massiv oder Berufsschulen massiv eigentlich diesen Beruf schmackhaft machen, weil der ist so super interessant. Also mal jenseits von dem, was man damit macht, ist es einfach spannend, technisch spannend, mathematisch, physikalisch spannend, Dinge zu entwickeln. Also das ist ja, also wenn man da junge Leute sieht, die da sich drauf stürzen, das ist eine wahre Freude. Und das kannst du dir eigentlich alles noch über YouTube-Tutorials aneignen, wenn du wirklich willst. Aber dass das nicht viel breiter, nicht ausgebildet wird, das wundert mich, weil da ist ein Heer an Möglichkeiten und neuen Arbeitsplätzen, die da sind in dem Bereich.
Ja, ich bin ja eben auch im Rahmen des Bitkom-Arbeitskreises Digitaldesign ja auch sehr aktiv seit einigen Jahren. Und da geht es eben auch um die Frage, also wie kann eben dieses neue Berufsbild des digitalen Designers eigentlich aussehen und wie kann man das stärker promoten? Das ist ein ganz, ganz relevanter und riesiger, also Komplex, den wir noch nicht mal richtig angefangen haben zu verstehen, was damit machbar ist. Aber ich muss jetzt dann doch, bevor ich zu unserer Abschlussfrage komme, nämlich diesem ominösen, berühmten, was ist gut, noch eine Frage stellen, die dich jetzt im Grunde auch als sowohl Designer als auch Unternehmer betrifft. Und zwar, wenn du dich jetzt frei entscheiden könntest, welches Projekt du gerne machen würdest. Also stehst morgen früh auf, kannst dir ein Wunschprojekt wählen. Was würdest du denn gerne machen? Also das ist jetzt sicher für die Hörerinnen und Hörer ganz spannend, weil wenn man dieses riesige Spektrum, das du berührst oder das du eben auch umfasst, mit dem du dich beschäftigst, was wäre so dein Traumprojekt?
Boah, du, das ist echt eine gute Frage. Was ist das Traumprojekt? Also ich glaube, man kann da gar nicht so sehr sagen, das Traumprojekt im Sinne von was kommt hinten raus, sondern das Traumprojekt ist eigentlich ein Projekt, wo du mit sympathischen Menschen zusammenarbeitest. Und zwar sowohl auf der Kundenseite als auch bei der Mitarbeiterinnenseite bei uns. Also das ist, oder bei egal wo. Das wäre für mich ist ein Traumprojekt, wo du ein kleines, gut funktionierendes, eingeschweißtes Team hast, die sich gut kennen, die sich nichts vorspielen müssen, die sie sein dürfen, die sie sind, weißt du, so ohne Facetten und ohne, sagen wir mal so, irgendwas vorspielen zu müssen und aber trotzdem auf einem richtig hohen, guten Niveau arbeiten und dann ist es schon fast wurscht. Also du musst dann auf der anderen Seite halten, klar, also natürlich würde ich jetzt Kunden gut finden, die sagen, du, ich habe bis dato das und das so und so gemacht mit meinem Unternehmen und jetzt habe ich es aber kapiert. Wir müssen komplett umsteuern. Also wir müssen unsere Dienstleistungen, unsere Produkte hinterfragen und machen einen radikalen Schnitt. Und könnt ihr uns begleiten auf diesen transformatorischen Prozess, sagen wir mal. Das ist für mich eine super spannende Frage. Also wenn ein eben nicht ein Angestellter, bei großen Betrieben muss man ein bisschen gucken, Manager sagt, ich habe das gerade mal auf dem Schirm oder aufs Briefing, wir sollen jetzt das und das machen, sondern wenn eben ein Firmenchef oder Inhaber im besten Fall, der nicht an der Börse ist, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, der nicht wachstumsgetrieben ist, sagt, nee, ich will jetzt einfach maximal meinen Beitrag leisten in dieser Welt, die komplett gegen die Wand fährt, was können wir eigentlich anders machen? Und du, dann ist es fast schon wurscht, aber welche Art von Betrieb oder welches Projekt es eigentlich ist, wenn die radikal vorgehen wollen, super. Also da, ansonsten kann ich nur sagen, was mir wirklich persönlich auch sehr viel Spaß macht, ist alles, was im aktionistischen Bereich sich abspielt, auf der Straße, also wo Leute in einer Nachbarschaft sagen, die Straße soll jetzt die Spielstraße werden, die soll vom Auto befreit werden, wie können wir da vorgehen? bis hin zu, keine Ahnung was, also ich habe höchsten Respekt vor denen, die in Berlin Deutsche Wohnen enteignen, die Kampagne gemacht haben und durchdacht haben. Das sind so ganz, also das ist natürlich klasse. Wenn man im gesellschaftspolitischen Bereich einen großen Wurf macht mit einer großen Wirkung, das sind so die Dinge, die mir Spaß machen. Und deswegen macht auch, deswegen ist auch dieses WDC, also World Design Capital, also in seiner Ausprägung Design for Democracy hier bei uns in Frankfurt, Rhein-Main, also ist ja einiges dabei, nicht nur ihr Frankfurter, auch die Wiesbadener und die Mainzer und die Offenbacher und die Darmstädter und wer alles dabei ist. Nee, und hier wirklich mit Leuchtturmprojekten beweisen, wenn man es will und ein bisschen mehr Geld ausgibt, wenn man ans Bauen denkt, eben nicht abreißen, sondern ein paar stehen lassen und nicht Styropor hinklatschen und so weiter. Wenn da eine Bereitschaft da ist, hey, mostly welcome. Und auch von Behördenseite, also es ist, man muss radikal vorgehen jetzt. Und das sind die spannenden Projekte.
Aber was mir gefällt an der Antwort ist, du antwortest einerseits eben mit diesem großen Feld der Transformation, also dieses Traumprojekt wäre ein Transformationsprojekt und insbesondere es wäre eben, hast du schon bei der Teambeschreibung am Anfang gemacht, es wäre ein Projekt einer sozialen Kohäsion und das zahlt natürlich alles auf dieses Thema Demokratie ein. Gut, jetzt zu der Abschlussfrage, also du hast in vielen Punkten schon gesagt, was du gut findest, aber was ist gut?
Was ist gut? Ich dachte, du fragst, was ist gutes Design? Hätte ich jetzt gedacht, dass das die Abschluss. Was ist gut? Also dann antworte ich trotzdem als Designer. Weißt du, die Schönheit wird oft unterschätzt. Also die Ästhetik ist eine ganz wichtige, spielt eine ganz wichtige Rolle. Und das wissen natürlich alle als Designer, dass Dinge, die ästhetisch sind, automatisch eine Langlebigkeit zur Folge haben. Jetzt, wenn man das übersetzt auf Und dadurch natürlich nachhaltig sind, das kann man auch dazu sagen. Also das ist so eine Kette, würde ich sagen, von Ästhetik, Langlebigkeit und nachhaltig. Und wenn man das übersetzt auf gesellschaftspolitisches, auf eine gesellschaftspolitische Dimension, dann ist für mich gut, was ein Bild, ein Vorbild, eine Lebenspraxis darstellt, eines guten Lebens im Sinne von nicht technologisch maximiert immer weiter, sondern ein sozial geprägtes gutes Leben, ja, also wo es um zwischenmenschliche Dinge geht. Und wenn wir solche Bilder evozieren, deswegen auch diese Geschichte Bilder der Zukunft, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, über den Verein, aber das sind Bilder, das müssen übrigens keine Fotos oder Illustrationen sein, das können eben auch solche Interventionen sein, wie ich vorhin gesprochen habe, da auf der Schwalbacher Straße, das sind ja dann Dinge, die Menschen plötzlich sehen und sagen, holla, 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 so kann es also auch schauen. Da setzt sich was fest im Hirn und da hast du plötzlich für dich im Hirn die Vorstellung, Mensch, diese Straße ohne Autos, was könnten wir da alles machen? Und das ist für mich gut. Also das sind für mich gesellschaftspolitische, schöne, große Themen.
Gut, dann nehme ich mit Schönheit, Transformation, soziale Kohäsion. Ja.
Genau.
Vielen herzlichen Dank, Michael.
Vielen lieben Dank an euch, genau, fürs Dabeisein. Servus.
Bis dann. Tschüss.
Das war Georg im Gespräch mit Michael Volkmar. Mir macht es sehr viel Mut zu sehen oder besser gesagt zu hören, wie man direkt bei sich anfangen kann, etwas an dieser Welt konkret zu verändern und dann die Firma, die Umgebung, die eigene Stadt, die Design-Community auf einen guten Weg mitnehmen kann. Eine kurze Vorschau auf die kommenden Sendungen. Georg fachsimpelt mit Lisa Borgenheimer, die bereits mit Anfang 30 Professorin für Informationsdesign ist und eine beeindruckende Karriere hinter sich gebracht hat, über Potenziale des Informationsdesigns und was diese Disziplin für eine bessere Zukunft beitragen kann. Und DDC-Vorständin Bettina Knoth unterhält sich mit unserem Ehrenmitglied Professor Dr. Gesche Joost. Sie lehrt und forscht unter anderem am Design Research Lab der Universität der Künste Berlin. Hier geht es um die Herausforderungen ihrer Arbeit als Designforscherin, ihre Sicht auf die Digitalisierung und die damit verbundenen Möglichkeiten. Wir freuen uns wie immer auf ein baldiges Wiederhören und wünschen euch bis dahin alles Gute. Eure Dedicast-Redaktion.